Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Wie schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Bin ein bisschen erkältet heute, da müsst ihr durch. Aber ich habe auch ganz, ganz viele große Themen für euch. Es gibt ein tolles Buch, was ich euch vorstellen möchte. Ich habe einen fantastischen Gast, nämlich Peter Prange ist bei mir. Der Bestsellerautor hat ein neues Buch geschrieben, der ist ja richtig bekannt. Einen tollen historischen Roman, der Geschichte richtig lebendig macht. Mein Freund Arne Waag ist dabei. Es gibt einen Fernsehtipp, den Spruch der Woche. Und es gibt auch Post von Martina. Und die ist in dieser Woche ganz, ganz doll persönlich. Und die tut mir auch immer noch sehr, sehr weh. Aber ich möchte sie trotzdem euch nicht vorenthalten, weil ich weiß, dass viele von euch sowas Ähnliches auch schon mal erlebt haben. Aber dazu gleich mehr. Wir kommen jetzt erstmal zum Buch der Woche, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Das Buch der Woche ist von Judith Griedel und heißt Der tiefste Punkt. Und da geht es um ein Schiffsunglück. Während eines Sturms vor der deutschen Ostseeküste verunglückt ein Ausflugsschiff mit einer Hochzeitsgesellschaft an Bord. 24 Menschen, alle Teil der kleinen Ostseegemeinde Redna, verlieren in den Fluten ihr Leben. Auch der beste Freund der Informatikerin Nina wurde tot aus dem Wasser geborgen. Aber Nina glaubt, ihn noch nach dem Unfall gesehen zu haben. Zusammen mit dem örtlichen Seenotrettungspiloten Matthew nimmt Nina die Ermittlungen rund um den Untergang der Hedwig auf und wird in die Ereignisse hineingezogen, die dann noch viel höhere Wellen schlagen. Das ist ein Debütroman und er ist richtig gut und natürlich habe ich auch die ersten Sätze für euch. Da stand er nun in der Ecke seiner beengten Küche, wo man kaum stehen konnte, ohne sich den Kopf anzuschlagen. Die rechte Hand verbrüht, rot und schmerzend. Gerade als Matthew sich einen Kaffee hatte kochen wollen, war der Anruf gekommen. Er hatte dabei sein Handy zwischen Schulter und Ohr geklemmt und angefangen, das heiße Wasser in die Tasse zu gießen. Doch weil er gehofft hatte, etwas falsch verstanden zu haben, hatte er die Schulter hochgezogen, um besseren Empfang zu haben, und daneben gegossen. Aber er hatte richtig gehört. Für lange Sekunden starrte er seine Küchenplatte an, hörte, wie der Wind durch die Fensterritzen pfiff und sammelte seine Gedanken. Wenn das wirklich wahr war, was er soeben erfahren hatte, dann war das eine Katastrophe. Es ist ein richtig guter Thriller. Der mutet wirklich auch so ein bisschen international an, weil es um die Verstrickung von Großmächten geht und weil es ein Wettlauf gegen die Zeit ist. Wirklich gut und sehr spannend ist bei Knauer erschienen von Judith Griedel Der tiefste Punkt. Ich habe es ja eben schon mal angeschnitten, die Post von Martina, die ist heute wirklich was ganz Besonderes und was ganz Wertvolles für mich, und viele von euch haben auch ein Haustier und ihr wisst so gut wie ich, dass wir immer Angst vorm Abschied nehmen haben. Ich musste diese Woche Abschied nehmen und habe meine kleine Hündin, die 16 Jahre alt ist, gehen lassen über die Regenbogenbrücke. Vielleicht bin ich deshalb auch so heiser, weil ich so viel geweint habe. Ich weiß, dass ihr das verstehen werdet. Und die Post von Martina geht in dieser Woche an einen wundervollen kleinen Hund. Meine liebe Leni, wenn ein Hund stirbt, dann fühlt es sich an, als würde etwas in einem zerreißen. Diese Woche habe ich dich gehen lassen. Nach 16 Jahren und in mir ist alles wund. Wir beide, wir waren so verbunden. Dein Platz war immer eng an mich geschmiegt und ich habe deinen Geruch so geliebt. Ein bisschen nach Leder und ein bisschen nach Vogelsand. Wir waren zusammen am Meer, in den Bergen und in etlichen Städten. Aber du warst am liebsten zu Hause, in deinem Revier, in dem nur du das Sagen hattest. Manchmal warst du schon ein bisschen rechthaberisch und das mit dem Hören war auch nicht immer so optimal. Aber du hattest einen Charme, der alle um den Finger gewickelt hat. In den letzten Jahren bist du müde geworden, grau um die Schnauze. Du hast kaum noch was gesehen und nichts mehr gehört. Das hat dich unsicher gemacht und einsam. Mein Herz ist jeden Tag ein bisschen mehr gebrochen. Dann ging es plötzlich rasend schnell in den letzten Wochen. Wir wollten es nicht sehen, aber wir konnten deinen Schmerz, deine Trauer und deine Unsicherheit auch nicht ignorieren. Liebe heißt loslassen. Und ich werde niemals deinen letzten Blick vergessen. Es war so, als würdest du in meine Seele sehen. Ja, das hört sich kitschig an, aber genau so war es. Du wirst immer mein kleines Mädchen sein und du hast deinen Platz jetzt in meinem Herz. Ich bin stolz darauf, dass du mir dein ganzes Leben geschenkt hast und dankbar dafür bis zum Schluss, bis zum letzten Tag dieser 16 Jahre an deiner Seite zu sein. Lauf, meine Süße, lauf wild und frei. Deine Martina. Ist ganz schwierig, von diesem Thema irgendwie wieder in die Wirklichkeit zu kommen. Ich versuch's mal mit dem Film der Woche, der nämlich etwas ganz Besonderes ist. Ein Film, in dem es um Schönheit geht und zwar im wirklich guten Sinne und um die Frage, was ist schön, warum finden wir uns oft nicht schön, warum hadern wir so oft mit unserem Körper? Und ich kann euch den Film echt nur empfehlen, aber ich stelle ihn euch jetzt erstmal vor. Einen ganz großen Film könnt ihr morgen Abend um 7:45 auf Sat.1 sehen. Wunderschön heißt er. Ist eine Tragikomödie und es geht um unsere Außenwahrnehmung, also um die Art und Weise, wie wir unseren Körper sehen, wie wir uns erleben. Selbstbewusst, wunderschön und unbesiegbar, so sehen die Models in der Shampoo-Werbung aus. Nicht so Sonja, Vicky, Julie, Frauke und die Schülerin Leia. Die fühlen sich nämlich zu dick, unbegehrt, unperfekt und überarbeitet. Und trotzdem nehmen sie den Kampf mit Schönheitsidealen und Geschlechterrollen auf. In ihrer dritten Regiearbeit stellt Caroline Herfurth 5 Frauen vor, die jeder auf ihre Art mit Selbstoptimierung und innerer Zufriedenheit hadert. Und damit trifft sie ganz genau den Nerv unserer Zeit. Das sind nicht nur Klischees, um die es da geht und so locker verknüpfte Episoden, sondern das ist vor allen Dingen dieses starke Ensemble, was da wirklich wunderbare Momente schafft in diesem Film und in denen man sich dann fragt, ja, stimmt, genau so ist es und wie ist das bei mir? Da spielen Schauspielerinnen mit wie Caroline Herfurth, Joachim Krohl, es gibt Martina Gedeck ist dabei, Nora Tschirner, Emilia Schüle und Maximilian Brückner. Das sind wirklich ganz, ganz große Namen. Ein fantastischer deutscher Film über, ja, über die ehrliche Sicht auf unsere Körper und auf unsere Optik. Wunderschön kommt morgen Abend um 7:45 bei Sat.1, aber den gibt es auch in diversen Mediatheken, da habe ich ihn nämlich schon gesehen. Ihr findet ihn ganz bestimmt und ihr solltet ihn euch unbedingt ansehen. Mein Freund Arne Waag macht sich lustig über meine Stimme.
Gute Nachricht, man erhört dich immer noch.
Ja, ja, man hört mich nur noch. Also am Montag hat man mich nicht mehr gehört, da konnte ich, das hat so gekiekst.
Ja.
Du konntest mich nicht mehr verstehen. Also war nicht so gut. Aber jetzt will ich ja nicht jammern.
Mein Mitbewohner, der hat auch eine ganz starke Erkältung und dann bin ich in die Apotheke gegangen. Ich habe übrigens gar nicht. Also der hat wirklich eine ganz starke Erkältung, auch so, hört sich auch so ähnlich an wie du, bloß noch mit Husten. Und dann bin ich in die Apotheke gegangen als treusorgender Ehemann und habe dann sämtliche Medikamente gekauft. Auch so für kleinere Rachen, Drachen und sowas.
Oh süß.
Und so ein hier so ein, wie heißt es, gegen Halsschmerzen.
Ja.
So rote Tabletten.
Ja.
Und dann habe ich die nach Hause gebracht und dann sagt der Original, ach, die hatten wir früher immer bei meiner Oma gegessen. Weil die Oma die hatte irgendwie keine Süßigkeiten zu Hause.
Nein. Haben die sich die Halstabletten reingepfiffen oder wie?
Neoangin schön mal reingedrückt.
Oh Mann, und ist er jetzt denn auf dem Weg der Besserung?
Nee, es wird, glaube ich, immer schlimmer, aber
ach Gott.
Weißt du, ich habe ihn einfach ausquartiert oder geht das?
Ja, halt dich bloß tapfer, nicht, dass du es ja auch noch einfängst.
Wie macht es Herr Straten mit dir?
Herr Straten hat mich ja angesteckt. Nur Herr Straten und mein Kind hatten es nicht so doll. Die hatten halt so ein bisschen Husten, so ein Reizhusten. Ich hatte gleich eine Kehlkopfentzündung. Ja, war super.
Und wo hat Herr Straten das her? Das würde mich ja mal interessieren.
Das, er sagt vom Kind.
Ja, das sagen sie immer alle.
Ja, ja. Wir hören uns nächste Woche und dann hoffentlich wieder mit besserer Stimme.
Mit besserer Stimme. Aber willst du nicht doch nochmal Bonnie Tyler singen?
Nein, das darf ich nicht.
Ach, bitte einmal.
It's a heartache.
Ja, ja, nothing. Gar nicht schlecht.
Ja, genau. Also, tschüss. Die kleine Schwester von Mozi Mabuse, Uti, geht ins Dschungelcamp. Und zwar nicht in unseres, sondern in das in England. Und sie ist schon total aufgeregt und ist vor allen Dingen aufgeregt, weil sie ihre einjährige Tochter in all der Zeit nicht sehen wird. Und sie sagt, das wird Drama werden. Und ich würde mal sagen, das kann ich absolut verstehen. Jeder, der Kinder hat, kann es verstehen, dass es schwierig ist, wenn die noch so klein sind, die eine Woche nicht zu sehen. Da sind die ja fast erwachsen gefühlt im Kopf, ne? Mehr Nachrichten aus der Welt der Promis habe ich jetzt für euch. Da war richtig was los diese Woche. Leonardo DiCaprio hat diese Woche 50. Geburtstag gefeiert. Das ist nicht zu glauben, oder jetzt ist der auch schon 50. Und er hat in dem Rahmen seiner Feier seine Mama dazu geholt. Und seine Mama Irmeline ist für ihn sein Ein und Alles. Das sagt er immer wieder, betont das immer wieder und sagt, dass er seine Wurzeln dank seiner Mama nie vergessen hat. Seine Wurzeln liegen ja in Deutschland, weil seine Mutter ist eine deutsche Immigrantin. Und auch jetzt, sagt Leonardo, ist Deutschland immer noch seine zweite Heimat. Ich finde das super süß, Mama und Sohn DiCaprio zu sehen, und die Mama ist totaler Fan. Sie filmt ihn bei jeder Gelegenheit. Die ist 81 jetzt und liebt ihren Sohn über alles, und die Liebe beruht tatsächlich wirklich auf Gegenseitigkeit. Auch er ist wirklich besessen von der Mama. Prinzessin Kate kämpft sich gerade tapfer zurück ins Leben und auf das Society-Parkett. Nach ihrer Chemotherapie glänzte sie jetzt bei ihrem Auftritt in der Royal Albert Hall anlässlich eines Festivals in London, und dabei trug sie wunderschöne Perlenohrringe, die mal von Lady Diana waren und die in der Familie als Zeichnung der Hoffnung stehen, und tapfer und strahlend an Williams Seite, und alle haben gedacht, wow, wie schön sie ist und wie toll sie wieder zu sehen nach der Krebsbehandlung, und wie schön, dass sie jetzt langsam zurückkommt in die Öffentlichkeit. Da kann ich nur zustimmen. Das ist wirklich eine wunderschöne Nachricht gewesen diese Woche. Ich habe die Serie immer noch nicht gesehen. Mein Mann hat sie schon durchgesuchtet und sagt immer wieder, ich würde sie auch mit dir nochmal gucken. Yellowstone, davon ist gerade die Rede. Und 6 Episoden Yellowstone werden voraussichtlich in der finalen 5. Staffel noch zu sehen sein. Und ganz viele Anhänger hat diese Serie. Ich habe mal ein paar Folgen geguckt, ich bin noch nicht so richtig warm. Vielleicht gebe ich der Serie doch nochmal eine Chance. Die Serie ist final mit der letzten Staffel jetzt schon bei Prime zu sehen, und ich glaube, ich pfeife mir das nochmal rein. Ich freue mich so sehr, dass mir schon der Buchstapel hier umfällt, denn einer unserer ganz großen Autoren ist mein Gast in dieser Woche. Peter Prange schreibt wunderbare Geschichten. Er ist einer der großen Erzähler der deutschen und der europäischen Geschichte, und er schreibt mit einer solchen Begeisterung, und er schreibt so, dass einen diese Bücher quasi einsaugen. Ich freue mich, dass er da ist mit seinem neuen Buch. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show, lieber Peter Prange.
Danke für die Einladung, liebe Martina.
Sehr, sehr gerne. Du schreibst seit 20 Jahren, ich würde mal sagen, wie besessen. Geht dir nie der Stoff aus?
Ich fürchte nein. Ich habe mal mit meinem Verleger, bin ich meinen Zettelkasten durchgegangen, und wir haben vorsichtig überschlagen, wie alt ich werden muss, um die darin befindlichen Ideen zu realisieren.
Oh.
Ich bin auf das Alter von 120 Jahren gekommen. Ich fürchte, ich werde nicht alles schreiben können, was ich bereits in meinem Kopf habe.
Oh, das ist halt aber leider schade, weil das würde mich sehr freuen. Wie motivierst du dich denn?
Ich brauche mich eigentlich nicht zu motivieren, sondern die Motivation kommt aus der Begeisterung für den Stoff ganz von alleine. Bei mir ist es so, es hört sich vielleicht etwas komisch an, aber ich kann es nicht anders beschreiben. Wenn es irgendwelche Fragen in meinem Leben gibt, mit denen ich nicht klarkomme, dann schreibe ich ein Buch darüber. Mhm. Denn das ist für mich mein Zugang zur Welt, mein Zugang zu den Dingen. Und so schaffe ich mir Klarheit, indem ich mich in andere Figuren hineinversetze, um mir selbst, über mich selbst und mein Verhältnis zur Welt klar zu werden.
Was ist denn, wenn ich das so fragen darf, für dich das Schönste am Schreiben? Ist es tatsächlich diese Reflexion, die du dann hast, oder gibt es noch andere Dinge? Ist es diese Fantasiewelt, in die du dich zurückziehst? Was ist das Schönste?
Also das Allerschönste am Schreiben ist das geschrieben haben. Weil das Schreiben manchmal selbst kann auch etwas sein für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Man stellt sich das von außen oft so leicht vor. Naja, dann setzt man sich dahin, flammt mal 20 Seiten aufs aufs Papier und dann geht man schön in ein Bistro und trinkt sein Aperitif. So ist es natürlich nicht. Schreiben ist ja auch harte Arbeit, wie du selber weißt, du bist ja auch Autorin. Mhm. Und manchmal verzweifelt man natürlich auch an seinem Unvermögen und gerät in irgendwelche Blockaden hinein. Aber wenn man dann fertig ist und man hat das Gefühl, mir ist hier etwas gelungen, dann ist es das schönste Gefühl der Welt.
Mein Gast der Woche ist der Bestseller-Autor Peter Prange. Den begleite ich schon eine ganze lange Zeit. Das sind fast 30 Jahre, Peter. Ich sag's ungern, aber es ist so.
Nee. Ja, ich feiere in diesem Jahr mein 25-jähriges Dienstjubiläum als Autor. Vor 25 Jahren
genau.
Ist das Bernstein-Amulette erschienen und seitdem kennen wir uns ja.
Genau so, also dann sind's 25. Habe ich uns älter gemacht, als wir sind. Jetzt hast du ja ein neues Buch rausgebracht. Herrliche Zeiten, die Himmelstürmer ist gerade bei Scherz erschienen. Wie bist du zu dieser Geschichte gekommen?
Ich bin durch die Gegenwart zu dieser Geschichte gekommen, weil ich glaube, dass dieser Roman, der zwischen 1871 und 1914 spielt, sehr viel mit der heutigen Zeit zu tun hat. Wenn ich die Geschichte in einem Satz erzählen soll, dann vielleicht in diesem. Es ist eine Geschichte von Liebe und Freundschaft über alle Grenzen hinweg, in einem Europa, das es einmal gab, bevor es sich selbst zerstörte. Ein wenig darf ich das explizieren.
Gerne.
Es ist so, dass wir in der damaligen Zeit zwischen 1871 und 1914 zwei Europas zugleich hatten. Wir hatten ein Europa, das geprägt war von immer schärfer werdenden Nationalismen in allen Ländern Europas, in England, in Frankreich, in Deutschland, in Österreich-Ungarn, in Serbien, in Russland. Und das hat zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs geführt. Das ist uns alles relativ vertraut. Was uns weniger vertraut ist, es war das offenste Europa, das es jemals gab. Damals konnten Menschen ohne Pass durch kreuz und quer durch ganz Europa reisen. Die Menschen wuchsen durch Telefonie, durch Telegrafie, durch Eisenbahn, durch Autos immer mehr zusammen. Die Menschen hatten über die Grenzen hinweg großen Austausch miteinander, wirtschaftlich, kulturell, persönlich, in privaten Beziehungen. Die Menschen haben der gehobenen Bürgerschicht, waren alle mehrsprachig, die konnten miteinander kommunizieren. Kurz, es war das offenste, ein so offenes Europa, wie wir es später auch nicht wieder erreicht haben. Und es hätte der Himmel auf Erden sein können, wenn das Ganze nicht in dem Ersten Weltkrieg geendet hätte, der herbeigeführt durch die Nationalismen diese gesellschaftliche, zwischenmenschliche Perspektive überlagert hat. Und es kam dann zum Ausbruch 1914 mit den Schüssen von Sarajevo. Mhm. Und aus dem möglichen Paradies ist die Hölle des Ersten Weltkriegs geworden. Und das hat leider fatale Parallelen zur heutigen
Zeit. Ich wollte es gerade sagen, genau.
Heute, ja. Genau heute, wir leben wieder in einem Europa, das uns 70 Jahre lang Frieden, Freiheit und stetig wachsenden Wohlstand beschert hat. Und heute sind wir wieder dabei, durch die immer sich mehr verschärfenden Nationalismen dieses Europa in Frage zu stellen.
Was macht das mit dir, wenn du das gerade jetzt so intensiv recherchiert hast und geschrieben hast und du guckst jetzt in unsere Zeit? Wirst du da wütend oder ballt sich das so in dir, dass du denkst, sag mal, wie bekloppt sind wir eigentlich hier? Weißt du?
Ehrlich gesagt, dieses Gefühl kann ich nicht ganz unterdrücken. Es ist vielleicht einfach so wie mein Vater, der nicht gebildet, aber intelligent gewesen. Der hat immer gesagt, wenn es den Menschen zu gut ist, fangen sie an zu spinnen. Mhm. Und ich glaube, es ist uns nicht bekommen, dass wir so lange in einem derartigen Idyll gelebt haben in Europa. Wir haben Frieden, wir haben Freiheit, wir haben Wohlstand gehabt. Und man denkt, das ist alles eine Selbstverständlichkeit. Es ist aber keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und jetzt erleben wir wieder eine Zeit, in der weniger die Kooperation zwischen den Völkern und Menschen im Vordergrund steht, sondern die Konfrontation. Jeder will für sich das Beste, jeder will es auch auf Kosten der anderen. Und wohin so etwas, ein solcher nationaler Egoismus führen kann, das haben wir vor 110 Jahren erlebt mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und so, man wird mir vielleicht sagen, ja, das ist doch gesponnen, solche Gefahren bestehen nicht. Aber wer hätte vor 5 Jahren gedacht, dass wir einen Krieg mitten in Europa haben zwischen der Ukraine, zwischen Russland und der Ukraine?
Ja. Lieber Peter, wir haben eben schon über Europa gesprochen. Es gibt auch ein großes Wahrzeichen in Berlin, das eine ganz große Rolle in deinem Buch steht. Was spielt? Was ist es und warum ist es so tragend?
Ja, du spielst auf die Entstehung des Kurfürstendamms an.
Ja.
Der Kurfürstendamm ist entstanden aufgrund einer Idee von Kanzler Bismarck. Nach dem gewonnenen Krieg Deutschlands über Frankreich im Jahr 1871 hatte Bismarck die Idee, dass er in dem noch damals recht kleinen Berlin, das im Vergleich zu London und Paris nicht mehr als eine preußische Provinzstadt gewesen ist, als Zeichen des Aufstiegs Deutschlands eine große Prachtstraße haben wollte wie die Champs-Élysées in Paris. Mhm. Und so ist der Kurfürstendamm zustande gekommen, eigentlich ein nationales Symbol des Aufstiegs Deutschlands in die erste Reihe der Großmächte in Europa und stand damit aber komplett im Gegensatz zu einem anderen Projekt in Europa, nämlich dem Versuch, den Ärmelkanal zu untertunneln, um England an Europa anzubinden. Mhm. Und diese beiden Geschichten habe ich miteinander verwoben, indem ich auf der einen Seite Paul, einen der drei Protagonisten, ein junger Berliner Ingenieur, an der Entstehung des Kurfürstendamms teilhaben lasse, an der Entstehung dieses nationalistischen Projekts. Auf der anderen Seite haben wir Vicky, eine junge Londoner, Lady aus gutem Haus, deren Familie sich eben die Untertunnelung des Ärmelkanals vorgenommen hat. Und das war ja ein Projekt der Völkerverbindung. Da wollten die Menschen miteinander Austausch haben. Und als drittes im Spiel ist noch Auguste Escoffier, der im Gegensatz zu den beiden anderen Figuren eine historische Figur ist, nämlich der berühmteste Koch aller Zeiten. Ein Franzose durch und durch, der auf den sich heute noch alle Sterneköche dieser Welt beziehen. Und dieser Auguste Escoffier war in seiner eigenen Person ein Sinnbild des offenen Europas, von dem ich eben sprach, weil der hat in Paris das Restaurant im Hotel Ritz geleitet. Der hat in London das Restaurant im Carlton geleitet. Der hat auf den deutschen Schiffen der Hapag-Lloyd-Gesellschaft hat er die Küchen eingerichtet. Also ein durch und durch europäischer Mensch. Und der hat 1914 etwas ganz, ganz Großartiges gemacht. Als er auf dem Höhepunkt seiner Karriere war, hat er im Sommer 1914 ein europäisches Menü veranstaltet. Und dieses europäische Menü bestand darin, dass an ein und demselben Tag im Juni 1914 in 117 verschiedenen Restaurants in ganz Europa ein und dasselbe Sechs-Gänge-Menü nach seiner Rezeptur gekocht wurde, was eigentlich nur eine Marketing-Idee war, um seinen Ruhm zu vergrößern, aber gleichzeitig, ohne dass er das wollte, ein Sinnbild des freundlichen und friedlichen Europas. Er hat praktisch ganz Europa an einem Tisch versammelt und Menschen, die an einem Tisch zusammen essen und trinken, die schießen nicht aufeinander. Ja. Und in dieses offene Europa hineinfallen die Schüsse von Sarajevo, das Attentat auf den Thronfolger der österreichischen K&K-Monarchie und das war der Auslöser des Ersten Weltkriegs, sodass wir in diesem Sommer 1914 genau das, die Koinzidenz dieser beiden Europas haben, nämlich das Friedlichen, das Völker, des grenzenüberwindenden Europas und gleichzeitig des nationalistischen Europas, das zum Ersten Weltkrieg führte. Wahnsinn. Und natürlich sind diese großen historischen und gesellschaftlichen Verflechtungen spiegeln sich alle wieder in der Liebesdreiecksgeschichte zwischen Paul und Auguste und Vicky, die sich über mehrere Jahrzehnte hinzieht.
Peter, ich kenne kaum jemand, der so spannend und so geschickt über Geschichte schreiben kann wie du. Du hast dich schon mit so vielen Zeiten beschäftigt. Und gerade heute und jetzt erleben wir ja auch das Erstarken der Nationalismen. Was macht das mit dir, weil du doch immer so tief eindringst in die Geschichte? Du weißt ja, was daraus werden kann, besser als jemand von uns.
Das ist wirklich erschreckend. Aber was kann ich dagegen tun? Ich kann zweierlei. Ich kann versuchen zu verstehen, was passiert. Und das kann ich am besten, indem ich mich in Epochen versetze, wo Ähnliches passiert ist, weil man da ein wenig mehr die Dinge leichter sortieren kann als in der eigenen Gegenwart. Was wir aber hüben wie drüben erleben, ist eben, dass wir etwas ganz Wunderbares, nämlich dieses offene Europa, wieder aufs Spiel setzen und Gefahr laufen, statt den Himmel auf Erden zu realisieren, uns wieder in einer Hölle wiederzufinden, in dem alles auseinandergebrochen ist, was in den letzten 70 Jahren aufgebaut worden ist.
Das stimmt, da hast du recht. Jetzt hast du ja, bist ja bekannt dafür, dass es meistens nie nur einen Teil gibt, also selten bei dir. Es gibt einen zweiten Teil von Herrliche Zeiten. Wie ist denn da der Untertitel und wann kommt er und wie geht's da weiter?
Also der erste Teil erstreckt sich von 1871 bis 1900, also bis zur Jahrhundertwende. Und der zweite beginnt mit der Jahrhundertwende und führt uns bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Der erste Teil heißt die Himmelsstürmer. Das ist diese große Aufbruchbewegung der Gründerzeit. Und der zweite Teil heißt dem Himmel so nah. Man ist ganz kurz davor, dass man wirklich das erreicht, wovon man träumt. bevor dann der große Absturz erfolgt mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und dieser zweite Teil wird im Herbst 2025 erscheinen, soweit der liebe Gott und meine Kräfte es zulassen.
Das wird er zulassen und deine Kräfte auch, da bin ich ganz, ganz sicher. Wir freuen uns immer so über neue Bücher von dir. Wer mehr über Peter Prange wissen möchte, kann mal auf seiner Webseite gucken. Ne? Da gibt's wahrscheinlich auch die Termine für Lesungen. Und ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Herrliche Zeiten, Die Himmelsstürmer von Peter Prange ist bei Scherz erschienen. Lieber Peter, ich danke dir ganz herzlich für das schöne Gespräch und deine Anregungen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.
Vielen Dank, liebe Martina. Ich danke dir dafür, dass ich wieder bei dir zu Gast sein durfte.
Das war schon wieder für mich. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Jede Reise hat ein Ende, aber die Erinnerung daran ist unvergänglich. Genauso geht's mir in dieser Woche ganz extrem, dass ich mich sehr viel mit Erinnerungen beschäftige, könnt ihr wahrscheinlich verstehen. Und für euch wünsche ich mir, dass ihr wunderschöne Erinnerungen schafft in der kommenden Woche. Und vor allen Dingen wünsche ich mir, knuddelt eure Haustiere mal ganz feste von mir und freut euch darüber, dass sie in eurem Leben sind. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Das geht natürlich. Und dann klickt ihr einfach oben bei eurer Podcast-Maske auf Folgen oder Abonnieren. Und dann werdet ihr jede Woche daran erinnert, dass es eine neue Folge von diesem Podcast gibt. Passt schön auf euch auf, bis wir uns wieder hören.
Radio Salü, die Martina Stratenshow.